So, hallo, guten Morgen von mir auch. Mein Name ist Ruben Pflüger. Für die, die es noch nicht wissen oder die mich auch noch nicht kennen, wollte ich kurz ein paar Worte zu mir sagen, dass ihr auch wisst, wer hier vorne steht und was es auch damit auf sich zu tun hat, dass ich heute überhaupt hier vorne stehen darf. Und zwar bewerbe ich mich oder habe ich mich hier beworben als Pastor und genau, wollte auch dann heute mal eine Predigt euch vorpredigen oder mit, genau, dass ihr das seht, was, ja. Oder damit ihr vielleicht wisst, mit wem ihr es zu tun haben könntet. Also mein Name ist Ruben Pflüger, ich komme aus Eppenbach, bin 28 Jahre alt, habe Germanistik, also das ist Deutsch, und evangelische Theologie in Heidelberg studiert und bin jetzt seit 5 Jahren mit meiner Frau Rebecca verheiratet. Die ist leider heute nicht da oder kann nicht kommen. Die richtet aber ganz liebe Grüße an euch alle aus. Die hat noch ein bisschen Fieber und ist noch erkältet zu Hause. Die wäre aber auch gern gekommen. Ja, und ansonsten werdet ihr auch ein bisschen was jetzt in der Predigt über mich erfahren. Also ich werde da auch sogar sehr viel eigentlich von mir teilen. Und ich bin ganz gespannt. Ich würde noch zu Beginn mit uns beten. Lieber Vater, segne du das Reden und segne du das Hören. Öffne du unsere Herzensohren und nimm du alles weg, was stört. Rede du zu jedem Einzelnen und beweg du uns zu dir hin. Amen. Es gab manche Menschen, die haben öfters schon zu mir gesagt, es gibt Themen, über die sollte man lieber nicht reden. Ich weiß nicht, was euch so in den Sinn da einfällt. Also zum Beispiel Politik ist so ein Thema oder Fußball oder. Also eigentlich oft die Themen, spannenderweise, die uns wirklich auch bewegen, die uns berühren. Und ich weiß nicht, wann du vielleicht das letzte Mal gefragt wurdest, was ist eigentlich das, was dich berührt, was dich wirklich bewegt, was dir Freude bereitet? Im Grunde, die Frage habt ihr ja auch schon gehört. Was ist so das? Das klingt vielleicht auch ein bisschen negativ, aber was ist das, wovon machst du dein Glück abhängig oder woran hängt vielleicht auch dein Herz? Und es ist eine Frage, die geht wirklich sehr, sehr, sehr tief. Im Grunde geht es da um unser Ich, um unser Selbst. Es geht eigentlich ein bisschen auch darum, wer sind wir? Wovon machen wir unser Lebensglück auch abhängig? Also was ist auch das, was uns am Leben vielleicht erhält? Also da steckt ganz, ganz, ganz viel drin. Immer wenn es ums Herz generell geht, dann ist es was sehr, sehr, sehr Zentrales und auch was sehr Emotionales. Ihr habt auch ja vorhin gehört, also wenn Jesus unser Herz berührt, was das auch tun kann, was das verändern kann und was es bewegen kann. Und wir wollen uns da mit zwei Fragen beschäftigen oder erstmal mit zwei Themenkomplexen, und zwar zum einen die Abhängigkeit von den Menschen an sich, also die Bedürftigkeit. Die Frage ist nämlich nicht neutral, die ich jetzt hier gestellt habe. Man könnte ja auch fragen, hängt dein Herz überhaupt an irgendetwas? Aber ich bin schon so frech und ich sage, nicht ob ist die Frage, sondern woran hängt dein Herz? Und wir werden dann heute auch ein bisschen sehen, woran das liegt, dass wir eben abhängig sind, dass wir meinen, wir wollen oder wir wünschen uns Unabhängigkeit, wir wünschen uns eigentlich frei zu sein. Aber wir werden sehen, dass es vielleicht nicht immer ganz so einfach ist und es hat auch seine Gründe. Das ist so das erste Thema. Und da werden wir uns auch ein bisschen länger tatsächlich mit beschäftigen. Also ich will da keine großen Erwartungshaltungen wecken. Wir werden den Bibeltext tatsächlich dann relativ schnell durchgehen, weil das Erste ist tatsächlich wirklich die Grundlage, um das Ganze dann auch zu verstehen. Und das Zweite ist dann eben die Frage der reiche Jüngling und wir selbst, die große Entscheidung und auch die Frage, was ist eigentlich, was heißt es überhaupt, sein Herz an irgendwas zu hängen? Und was passiert, wenn mein Herz eigentlich nicht ganz zum Beispiel bei Gott hängt? Oder wie schaffe ich das vielleicht auch? Genau. Ich habe hier ein schönes Bild mitgebracht, was das Ganze so ein bisschen ja auch zeigen kann, wie abhängig wir eigentlich sind. Also jeder von uns trägt so ein kleines Zeichen mit sich rum, und zwar ist der Bauchnabel. Und jeder von uns war mal von irgendwas abhängig. Also da fängt es eigentlich schon an. Schon im Mutterleib, schon da fängt es an. Und wir merken als Mensch, wir haben gewisse Bedürfnisse. Es gibt dann eben zum einen, wir haben den Leib. Und ich habe euch mal hier so eine Liste oder an Punkten mitgebracht, was für leibliche Bedürfnisse wir haben. Na, wir wollen Nahrung, wir wollen trinken, wir müssen auf die Toilette zum Beispiel gehen, wir brauchen Schlaf, wir brauchen Luft. Das sind alles Dinge, ohne die könnten wir eigentlich gar nicht leben. Und das ist jetzt alles noch relativ einfach. Und ja, das merkt man, das trifft irgendwie jeden, aber trotzdem sind wir Menschen doch so unterschiedlich. Und was ich euch jetzt hier mitgebracht habe, da geht es jetzt ein bisschen um die Seele, also um das Geistige. Wir bestehen ja nicht nur aus dem Leib, sondern im Grunde haben wir auch noch mehr. Wir haben eine Persönlichkeit. Und ich habe euch hier was mitgebracht. Das ist ein Persönlichkeitstest. Ich habe mal bei ICL, also der ein oder andere kennt es vielleicht, das ist das Institut für christliche Lebensberatung, eine Seelsorgeausbildung gemacht. Und da wird man auch mitunter mit sowas konfrontiert dann. Das ist ein sehr, sehr, sehr tolles Werkzeug, deswegen nehme ich es euch auch mit oder wollte ich euch auch ein bisschen das Ganze zeigen. Da werden wir uns auch ein paar Minuten länger mit beschäftigen, weil es wirklich sehr, sehr, sehr viel erklärt. Also im Grunde kann man eigentlich damit wahrscheinlich jede zwischenmenschliche Interaktion erklären mit diesem Werkzeug. Und was man hier sieht, das ist ziemlich interessant. Reinhold Rute, das ist der Begründer von ICL, der hat damals versucht, die psychologischen Erkenntnisse mit dem christlichen Glauben in Verein oder zusammenzubringen. Und in der Psychologie, vielleicht kennt es der eine oder andere, gibt es zum Beispiel diese Bedürfnispyramide von einem Menschen. Also man hat gesagt, Mensch hat gewisse Bedürfnisse und zum Beispiel das Bedürfnis nach Sicherheit und wenn das erfüllt ist, dann geht es weiter und so weiter. Das ist aber nicht ganz so zutreffend, weil es gibt Menschen, die haben nicht überwiegend ein Sicherheitsbedürfnis, sondern wie zum Beispiel ich, das ist hier tatsächlich mein Testergebnis vor längerer Zeit. Wie ihr seht, hier habe ich ein sehr großes Freiheits- oder Bedeutungsbedürfnis. Und es gibt eben verschiedene Bedürfnisse, die wir Menschen haben und auch, oder beziehungsweise jeder hat die, aber unterschiedlich ausgeprägt. Und das führt dann eben auch zu ganz unterschiedlichen Persönlichkeiten. Also zum Beispiel, was hier so im Gegenübersatz ist, es gibt Menschen, die sind sehr beständig und die sind sehr sicherheitsorientiert. Für die ist das Wichtigste. Es gibt wiederum andere Menschen, denen ist Freiheit oder Bedeutung oder Sinn sehr wichtig. Dann wiederum haben wir auch einen Beziehungsanteil. Also es gibt auch Menschen, die sind sehr beziehungsorientiert, die wollen ganz viel in Beziehungen leben oder welche, die wollen eher alleine zurückgezogen leben. Und jetzt ist es nicht so, dass es nur den Sicherheits- oder Bedeutungsmenschen gibt, sondern im Grunde tragen wir alle eben gewisse Teile davon drin. Zum Beispiel ich, mein größter Anteil hier, der ist tatsächlich auch sehr groß, also das Test ergibt, das kann man auch noch dazu sagen, das verändert sich hier im Grunde immer nur von den Werten, aber die Anteile bleiben gleich. Also es ist so, mein erster Wert ist Bedeutung, und Beziehung und Sicherheit, die zwei sind relativ gleich. Das heißt, ich versuche im Grunde Bedeutungen zu erlangen und das schaffe ich, indem ich zum einen mit Menschen interagiere, indem ich in Beziehungen lebe, aber auch indem ich Ordnung halte oder Strukturen einbinde, indem ich versuche, irgendwie Sicherheit zu schaffen. Und das Problem ist hier, dass sich zum Beispiel Sicherheit und Bedeutung bei mir im Widersatz befindet. Das heißt, es ist im Grunde, das ist das Schöne oder das Spannende an dem Charaktertest, dass man sieht, dass auch in der Persönlichkeit Spannungen vorherrschen können. Und jetzt ist natürlich auch die Frage, wie kommt man da überhaupt drauf? Also was? Das klingt jetzt alles sehr abstrakt, sehr technisch. Ich will es mal ein bisschen in die Praxis auch holen. Und ihr könnt euch mal zum Beispiel selber fragen, wenn ihr Dinge tut, wozu tue ich die Dinge eigentlich, die ich tue? Wenn ich jetzt arbeiten gehe, wozu gehe ich eigentlich arbeiten? Und es ist dann sehr interessant, man kommt dann noch nicht gleich auf diese Punkte, man muss dann noch weiter fragen. Und zwar, also man kratzt dann meistens erstmal an der Oberfläche, zum Beispiel, wozu gehe ich arbeiten, wäre vielleicht eine Antwort, um meine Familie zu ernähren. Und dann könnte man weiter fragen, wozu möchte ich denn meine Familie ernähren? Ja, ich möchte, dass es ihnen gut geht. Ich möchte, dass es ihnen gut geht. Und wozu möchte ich, dass es ihnen gut geht? Weil ich ihnen Sicherheit geben will, zum Beispiel. Oder weil ich bedeutsam sein möchte. Und so gibt es im Grunde eigentlich, sind es alle Dinge, die wir tun, tun wir aus diesen Motiven. Der eine tut die Dinge, weil er Sicherheit möchte, der andere, weil er Freiheit möchte, der andere, weil er Beziehung möchte, der andere, weil er autonom sein möchte. Und jeder benutzt so eigene Werkzeuge. Der eine versucht Bedeutung durch Sicherheit mehr zu bekommen, der andere versucht Sicherheit zum Beispiel durch Beziehungen zu bekommen. Und so gibt es ganz verschiedene Punkte. Und um das jetzt noch mal ein bisschen praktischer zu machen, wollte ich auch mal euch fragen, was meint ihr, wie kann man denn Sicherheit erlangen? Was meint ihr, was sind so Punkte, die man machen kann, um Sicherheit zu bekommen? Also könnt ihr einfach oder euch kurz oder kurzes sagen und ich würde dann nochmal für den Stream wiederholen, was ihr gesagt habt oder auch, dass es auch alle hören. Also traut euch ruhig einfach mal reinzurufen.
Anerkennung.
Genau, Anerkennung kann Sicherheit verschaffen. Ja.
Versicherungen.
Versicherungen können, genau, ja, können Sicherheit schaffen, ja.
Finanzstärke.
Finanzstärke, ja, genau.
Kraft.
Ja, genau. Kraft kann auch sehr viel Sicherheit geben.
Kognition,
ja, genau. Also auch Wissen zum Beispiel kann einen auch sicher machen. Ja.
Auf den Felsen bauen,
ja, da kommen wir dann schon in eine sehr gute Richtung. Das kommen wir dann noch drauf, das wird dann auch noch spannend, ja. Genau, unbefristeter Arbeitsvertrag zum Beispiel. Für den einen ist es auch der sichere Hafen der Ehe oder was auch immer. Also man kann Gesundheit, genau. Machen wir mal weiter. Wie könnte man denn Bedeutung bekommen oder Freiheit?
Studium.
Ein Studium, ja, genau. Das schafft einem auch einen höheren gesellschaftlichen Wert vielleicht.
Selbstbewusstsein,
ja. Das im Grunde, wenn ich mir meiner Bedeutung gewiss bin, dann werde ich auch selbstbewusst vielleicht, ja.
Indem ich aus der Komfortzone heraustrete.
Genau, immer wieder neue Komfortzonen austreten, immer wieder was Neues ausprobieren. Das schafft auch Freiheit oder Bedeutung. Letztendlich auch hier vorne stehen zum Beispiel, schafft auch Bedeutung. Und das ist tatsächlich, da kommen wir jetzt nämlich schon an den Punkt, das sind alles Fehlziele, sagt ICL. Also im Grunde, diese ganzen Dinge, die sind schön und gut, aber wenn wir diese Ziele hier erreichen wollen, durch die genannten Sachen und noch mehr, dann sind es Fehlziele. Wir könnten jetzt bei Beziehungen und Autonomie weitermachen, ne, zum Beispiel, dass man Ehe hat, dass man Kinder hat, dass man eine Gemeinde hat und so weiter, da tun wir unser Beziehungsbedürfnis auch stillen. Und so gleich bei Autonomie wäre vielleicht eben auch ein Auto zum Beispiel, oder das wäre auch ein Punkt, wo man Freiheit bekommen könnte und so weiter. Also ihr seht, da gibt es ganz viele Werkzeuge, die wir benutzen, um uns diesen Appetit, den wir haben, zu stillen. Und um das auch nochmal ein bisschen zu verdeutlichen, ein sicherheitsorientierter Mensch, wir haben jetzt bisher nur die positiven Seiten gezeigt oder gesagt. Hört sich ja alles noch ganz positiv an. Das ist in der Gesellschaft noch voll in Ordnung, dass man eine Ehe hat, dass man ein Auto fährt, dass man einen unbefristeten Arbeitsvertrag hat. Aber was ist denn zum Beispiel mit Macht? Sicherheitsorientierte Menschen zum Beispiel, die haben eine große Gefahr, dass sie Macht ausüben wollen. Macht gibt Sicherheit. Das ist oft, die rutschen oft gerne in Machtstreben rein. Bedeutungsorientierte Menschen, die leben oft nach dem Motto Sex, Drugs and Rock'n'Roll. Also Drogen, Freiheit, Musik und so weiter. Also da geht es viel auch um Selbstbestimmung, um Freiwerden, Emanzipation. Das sind ganz viele Dinge, die in unserer Gesellschaft auch eine große Rolle spielen. Beziehungsorientierte Menschen haben oft das Problem, dass sie sich selber aufgeben für andere Leute, dass sie über ihre Grenzen hinausgehen und für andere Menschen leben und sich selber komplett vergessen. Die Autonomen im Gegenteil haben das Problem, dass sie manchmal vielleicht zu sehr nur um sich selber kreisen und viel zu wenig mal auf den anderen oder den anderen im Blick haben. Und so hat alles seine Stärken und seine Schwächen. Die Frage ist, wenn wir diese Bedürfnisse haben oder wahrnehmen, vielleicht merkt es der eine oder andere schon so ein bisschen, dass da so ein Bedürfnis auch da ist oder hat sich vielleicht auch manchen Sachen schon wiedererkannt. Woher kommen denn die ganzen Bedürfnisse eigentlich? Wir haben ja schon gesehen, Essen und Trinken, Nahrung und so, das ist klar. Also wir glauben ja, dass wir ein Geschöpf sind und dass wir so geschaffen sind. Und Gott hat uns tatsächlich so geschaffen. Das sehen wir auch hier. Da habe ich euch einen Text mitgebracht und da steht, da bildete der Herr, Gott, den Menschen aus Staub, vom Erdboden und haucht in seine Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebendige Seele. Und wenn man sich dieses Wort Seele mal genauer anschaut, das bedeutet Nefesh, dann stellt man einige spannende Bedeutungen fest. Und zwar so diese generelle Bedeutung von Seele, von Nefesh, das ist vielleicht ein Leben, das Leben oder die Seele an sich, das ist so das, was man so kennt. Aber was ich interessant fand, auch schon im Theologiestudium damals, ist, dass es auch Verlangen zum Beispiel bedeutet, dass es Kehle bedeutet, dass es Schlund bedeutet. Also da steckt irgendwie was Verschlingendes drin, irgendwie was, was gesättigt werden will, was Hunger hat. Also nicht nur, wir haben nicht nur einen leiblichen Hunger, sondern anscheinend sind wir auch irgendwie mit einem seelischen Hunger gemacht worden, der aber ja nicht so einfach zu stillen ist, wie man auch in unserer Konsumgesellschaft vielleicht auch feststellt immer wieder. Und ich habe euch mal hier so ein schönes anatomisches Bild mitgebracht für alle, die ein bisschen medizinisch unterwegs sind. Wenn man sich mal anschaut, was eigentlich bei der Kehle, also ich habe mich gefragt, wozu hängen diese Wörter eigentlich so eng miteinander zusammen? Und die Kehle ist ganz interessant, dass da im Grunde alles Lebensnotwendige durchläuft. Also ne, wir haben hier einmal die Speiseröhre, wir haben die Luftröhre, wir haben dann hinten die Halswirbelsäule, wo im Grunde das ganze Nervensystem durchgeht. Also im Grunde geht da alles Lebensnotwendige drüber. Das heißt, man merkt auch an diesem Begriff, jemanden an die Kehle gehen, wie existenziell das eigentlich ist. Also da geht es wirklich um alles. Und jetzt ist die Frage, warum hat uns Gott eigentlich so gemacht? Also wir merken, wir sind eigentlich ziemlich abhängig. Wenn uns jemand eben an die Kehle geht, dann leben wir nicht mehr lange. Und diese leiblichen Bedürfnisse, die sind relativ einfach wahrzunehmen, aber die seelischen Bedürfnisse, das ist eben das, was unsichtbar ist, das nimmt man oft dann eben nur in den Handlungen von den Menschen wahr. Und die Frage ist, wozu hat er uns eigentlich so geschaffen? Also warum neigt denn der Mensch jetzt zu Macht und zu Drogenexzessen, zu Freiheitsliebe? Warum nimmt er den anderen ein? Ist es jetzt eine Fehlkonstruktion der Mensch? Und er hat es alles getan, oder er hat alles getan, weil er wollte, dass Menschen ihn suchen. Sie sollen mit ihm in Berührung kommen und ihn finden können. Das ist im Grunde hier in Apostelgeschichte 17, Vers 27. Wenn wir uns mal anschauen, es gibt berühmte Theologen, die immer wieder gesagt haben, wenn es hier auf dieser Welt nichts gibt, was meinen seelischen Hunger irgendwie stillen kann, dann sind wir doch anscheinend für mehr geschaffen als nur für diese Welt. Dann muss es anscheinend was geben, was uns wirklich ausfüllen kann, was wirklich uns ganz befriedigen kann. Und im Grunde hat uns Gott diese Sehnsucht, dieses, steht auch hier, er hat uns die Ewigkeit ins Herz gelegt, da steckt was drin. Und auch wenn ihr diese Mythen oder diese Sagen kennt, von dieser Sehnsucht nach ewigem Leben, diesen jungen Brunnen, der Menschen immer wieder jung macht und neu macht, diese Sehnsucht nicht zu sterben, das sind alles Sehnsüchte, die im Grunde genau das auf das hinauszielen. Wenn wir sterben, dann haben wir keine Sicherheit mehr. Also als Normalmensch gedacht, dann haben wir keine Sicherheit mehr, dann haben wir keine Bedeutung mehr, dann haben wir keine Beziehung mehr, dann ist all das ausgelöscht und das wollen wir nicht. Wir sind dafür geschaffen, dass wir diese Bedürfnisse erfüllt bekommen. Und jetzt ist halt die Frage, wie erfülle ich mir diese Bedürfnisse? Wir haben jetzt schon ganz viele Negativbeispiele gehört, oder was ist Negativbeispiel? Das ist per se nicht falsch. Wir haben auch schon gehört, quasi auf den einen Fels zu bauen. Und es gibt jemanden, der will diese ganzen Bedürfnisse komplett erfüllen. Und das ist eben Gott. Er hat uns so geschaffen Und deswegen will er uns auch das erfüllen. Und es ist sogar ziemlich interessant. Wir lesen, darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen? Was werden wir trinken? Womit werden wir uns kleiden? Denn nach all dem trachten die Ungläubigen. Also das ist im Grunde, das waren bisher die Beispiele, die wir so ein bisschen hatten. Euer himmlischer Vater weiß, und das ist interessant, er weiß es, dass wir all das bedürfen. Und warum weiß er es? Ja, weil er uns so geschaffen hat. Er weiß ganz genau, was wir brauchen. Und deswegen, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles zufallen. Oder wir lesen auch an einer anderen Stelle, mein Gott aber wird all euren Mangel abhelfen. Also nicht nur ein bisschen von eurem Mangel, sondern komplett nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Oder auch in Apostelgeschichte auch wieder, er braucht auch nicht die Hilfe und die Unterstützung irgendeines Menschen. Schließlich ist er es, der allen das Leben gibt und was zum Leben notwendig ist. Und da sehen wir schon, im Grunde will Gott uns versorgen. Er ist es, der unser leibliches Wohl erfüllt. Und jetzt gehen wir aber noch weiter. Wir haben ja gesagt, es gibt nicht nur den Leib, sondern wir haben eben auch die seelischen Bedürfnisse. Und wenn wir hier sehen, da ist auch Gott ein Fels, ein Burg, ein Retter, ein Hort, ein Schild und ein Heil. Und auf der anderen Seite auch, dass wir wunderbar gemacht sind, dass Gott uns schon von Grund auf Bedeutung gegeben hat, dass wir wertvoll sind, dass er seinen einzigen eingeborenen Sohn für uns gegeben hat. Das schafft Bedeutung. Wir sind kostbar. Wir sind so kostbar, dass Gott uns das für sich uns das Wertvollste gegeben hat. Oder Gott schafft auch Beziehungen. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er ist der barmherzige Vater, der Gott, von dem aller Trost kommt. Das war für mich auch sehr interessant. In allen Schwierigkeiten ermutigt er uns und steht uns bei, sodass wir auch andere trösten können, die wegen ihres Glaubens angefeindet werden. Also Gott ist auch der, der Gott des Trostes. Er schenkt Trost, auch durch andere Menschen. Ich dürfte mich auch nicht falsch verstehen, ich will das alles nicht verteufeln. Es geht nicht darum, dass man kein Auto haben darf, keine Beziehungen haben darf. Die Frage ist dann nur, und da kommen wir dann gleich drauf, wozu wir diese Dinge eigentlich haben oder wozu wir sie auch nutzen. Und wir haben auch die Möglichkeit, selbstbestimmt zu leben, auch autonom zu sein. Gott lässt uns die Wahl, wir können auch ohne ihn leben. Wir können auch selbst entscheiden, was wir für richtig und was wir für gut halten. Die Frage ist jetzt aber nur, glaube ich denn das? Also glaube ich, dass Gott wirklich mein Versorger ist? Glaube ich, dass ich wertvoll bin? Glaube ich, dass er für Beziehungen reicht? Und das muss ich sagen, ist eine wirklich schwierige Frage. Ich komme aus einem christlichen Elternhaus und ich habe eigentlich immer gedacht, so, dass ich das glaube. Und ich habe dann während meinem Abitur oder auch schon in der Schule gemerkt, irgendwie verhalte ich mich aber genauso wie die anderen. Ich habe Drogen genommen, ich habe dann Alkohol genommen, ich war auf Partys und irgendwann kam bei mir wirklich die Frage auf, bin ich denn eigentlich wertvoll? Und ich habe damals auch schon diesen Vers gelesen gehabt, wo David schreibt, wunderbar gemacht sind deine Werke. Aber ich habe mir nur gedacht, ja, das trifft ja nur auf David zu. Was ist denn mit mir? Bin ich denn wirklich wertvoll? Und das alles anzunehmen, das ist gar nicht so einfach. Also das wirklich zu glauben, in jedem Moment, auch wenn Menschen vielleicht kommen und zu dir sagen, aber du siehst hässlich aus, aber du mit deinen roten Haaren, was bist du für ein Versager? Oder wenn jemand vielleicht im schlimmsten Fall auch zu dir kommt mit einer Pistole und sagt, glaubst du wirklich an Jesus? Glaubst du an Gott? Wenn ja, dann weißt du, was auf dich zukommt. Und das, da wirklich zu, ja, in diesen Momenten zu glauben, ist gar nicht so einfach. Wir haben es vorhin ja auch gesagt, mit dir will ich übers Wasser gehen. Was bedeutet das eigentlich? Ist uns das bewusst? Wie existenziell, wie schwierig das ist, im Grunde zu sagen, ich vertraue wirklich voll und ganz, egal was passiert, auch wir haben jetzt ja auch diesen Fall von der Frau gehört, die jetzt krank geworden ist. Können wir in diesen Momenten noch vertrauen? Können wir darauf vertrauen, dass Gott Heilung schenkt oder dass er bei dieser Familie ist? Können wir vertrauen, wenn unser Haus zusammenbricht, wenn wir Schulden auf einmal haben, wenn ein geliebter Mensch stirbt. Und oft ist der Fall, dass wir eben, dass Gott uns Dinge wegnimmt und wir hören dann auf zu glauben, weil wir uns dann fragen, wie kann Gott sowas zulassen? Wie kann ein liebender Gott das überhaupt zulassen? Und was wir aber nicht sehen, ist, dass Gott viel weiter denkt als wir. Wir sehen oft nur den Verlust, wir sehen oft nur den Schmerz und was uns genommen wird. Aber was Gott will, ist unser Herz. Und das werden wir gleich noch ein bisschen besser und genauer sehen. Und dann werden wir auch feststellen, dass Gott, dass auch in diesem Schmerz, dass da was Gutes drin steckt, dass auch in dem Verlust, in der Schwierigkeit, in der wir stecken, dass darin ein großes Potenzial und eine große Chance drin steckt. Ups. Genau. Und im Grunde ist halt auch eben auch die Frage, kannst du wirklich auch so wie der Psalmbeter hier sagen, Herr, wenn ich nur dich habe, bedeuten Himmel und Erde mir nichts. Selbst wenn meine Kräfte schwinden und ich umkomme, so bist du Gott doch allezeit meine Stärke. Ja, du bist allein alles, was ich brauche. Und dieses, das macht auch eine ganz große Konsequenz, wenn wir das so denken und so leben. Dann hat es ganz große Auswirkungen in uns und auch für den Mitmenschen. Das werden wir dann noch später noch ein kleines bisschen anschauen. Ich habe euch hier mal den Predigttext mitgebracht. Ich will euch gar nicht so viel, ich habe euch ein bisschen erschlagen mit ganz viel Text. Ich habe den Text mitgebracht, dass ihr einfach ein bisschen, wisst oder ein bisschen seht, dass es wirklich in der Bibel, dass es fest und klar ist. Und ich möchte jetzt gar nicht unbedingt den Predigttext ganz durchlesen, sondern ich will einfach nur kurz auf ein paar wichtige Punkte drauf eingehen. Und zwar gab es da einen jungen Mann, der ist auf Jesus zugegangen. Und wir lesen, dass er sich hinwarf und fragte, guter Lehrer, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Und da merkt ihr, das ist eine ganz zentrale Frage. Und spannenderweise ist, dass Jesus da ganz anders reagiert hat, als man es vielleicht denkt. Er hat erstmal gefragt, was ist denn überhaupt gut? Und da kommen wir in eine ziemlich ethische Frage rein. Die Frage ist nämlich, wenn ich jetzt mein Hab und Gut spende, wenn ich mein Leben gebe, ist es dann gut? Ist es gut, wenn ich die 10 Gebote halte? Was meint ihr? Ist es gut? Ja, ich sag jein.
Es schadet nicht.
Es schadet nicht, genau. Aber die Frage ist doch, was ist unsere Herzenshaltung dabei? Paulus sagt im Hohen Lied der Liebe, wenn ihr euer Hab und Gut gebt, aber ihr tut es nicht aus Liebe, wenn ihr all das Wissen in dieser Welt habt und tut es nicht aus Liebe, wenn ihr euer Leben hingebt, das ist auch krass, muss man sich überlegen, wenn man als Märtyrer stirbt, aber man tut es nicht aus Liebe, dann ist es nichtig, dann ist es nicht gut. Und deswegen ist es sehr interessant, dass Jesus hier schon gleich auf diese Frage eingeht, was ist denn gut? Und da sehen wir, dass die Herzenshaltung eine ganz große Rolle spielt. Wir können vermeintlich im ersten Moment gute Dinge tun, die gut nach außen wirken. Die Frage ist aber wirklich, meinen wir es auch gut? Und das sieht man dann auch tatsächlich an der Reaktion von diesem jungen Mann. Jesus sagt eben, was er alles zu tun hat. Aber es gab eine Sache, die hat er nicht gekonnt. Und es war, sein Hab und Gut zu verkaufen. Da sagt hier eben, eines fehlt dir. Und verkauf dein Hab und Gut und folge mir nach. Und das bedeutet im Grunde, alles aufzugeben. Kann ich im schlimmsten Fall Vater und Mutter hassen, um Jesus nachzufolgen? Kann ich im schlimmsten Fall meine Ehe verlassen das ins Spiel nehmen, dass, um Jesus nachzufolgen? Kann ich meinen Beruf, meine Gesundheit und alles aufs Spiel setzen, um Jesus nachzufolgen? Was kostet uns Nachfolge eigentlich? Sind wir bereit, alles aufzugeben für ihn? Und wenn wir wissen, dass er alles für uns ist, dann können wir theoretisch auch alles loslassen. Das heißt nicht, wie gesagt, dass wir jetzt von uns von allem trennen sollen, dass wir kein Auto fahren sollen, dass wir keine Beziehungen haben dürfen. Darum geht es überhaupt gar nicht. Es geht darum, dass wir nicht mehr davon abhängig sind. Und dann merkt ihr, dass man in einer Abhängigkeit trotzdem frei sein kann. Es gibt auch das Wort Gelassenheit. Gelassenheit, gelassen, kommt von loslassen. Ich werde dann gelassen, wenn ich alles wirklich loslasse und mich an den einen hänge, der mir wirklich Sicherheit, der mir alles, der mir Freiheit, der mir Bedeutung, der mir Autonomie gibt. Dann kann ich ganz gelassen sein und frei sein. Und das hat dieser junge Mann nicht hinbekommen. Und die Reaktion darauf, was oft passiert ist, wenn uns Dinge weggenommen werden, wenn wir in so einer Situation sind, das habe ich euch hier ein bisschen rot auch markiert, weil ich das sehr interessant fand, ist, wir sind traurig. Und Trauer ist was voll Normales, da will ich jetzt gar nicht sagen, aber ich habe zum Beispiel bei mir erlebt, meine Oma ist vor längerem gestorben, also es sind jetzt auch schon wieder 5 Jahre, und das war so die Bezugsperson Nummer 1 für mich. Also die war die, die mir den Glauben nahegebracht hat, die für mich eigentlich irgendwie wie ein Vorbild auch war. Und ich habe mich immer gefragt, was mache ich? Wie kann ich noch weiterleben, wenn sie nicht mehr da ist? Und ich war lange Zeit traurig. Ich würde auch sagen, halt zu lange traurig, weil ich habe gemerkt, ich habe auch von ihr geträumt, ich habe gemerkt, da ist, irgendwie häng ich so fest an ihr. Und ich habe gemerkt, dass ich mein Glück abhängig gemacht habe von ihr. Ich habe gedacht, wenn sie nur noch einmal da wäre, wenn sie nur da wäre nochmal, dann wäre alles gut. Dann könnte ich vielleicht noch, könnte sie mir noch ein paar Fragen beantworten oder dies, das. Und dann, da sieht man, wie schnell man von irgendwas abhängig sein kann. Und dass es einen unfrei macht in dem Moment, diese Abhängigkeit. Und jetzt ist interessant, dass die Jünger auf eine ganz interessante Weise reagieren. Und zwar vielleicht hat es jetzt in euch heute Morgen auch so ein bisschen das ausgelöst. Es ist Schock. Es ist erstmal vielleicht ein Erschrecken oder die Frage, ja, wie soll das überhaupt gehen? Und auch da finde ich interessant, dass Jesus ziemlich krass reagiert. Also ich würde sogar sagen, sehr unempathisch in dem Moment, weil er sie nicht beruhigt und nicht sagt, ja, mal halblang, sondern er betont weiter. Er sagt es nochmal, wie schwer ist es denn für einen Menschen, der viel besitzt, ins Reich Gottes zu kommen? Und er wiederholt es nochmal. Also er betont hier wirklich zweimal das, und das finde ich sehr erstaunlich. Das heißt, es ist ihm wirklich wichtig, dass wir das wissen. Und letztendlich sieht man hier eben diese Entsetzung und diese Frage, wie können wir denn überhaupt dann gerettet werden? Und Jesus hat es uns möglich gemacht. Jesus hat uns alles gegeben, was wir brauchen. Die Frage ist eben nur, glauben wir das? Und es ist auch interessant, dass Jesus den Jüngling mit Liebe angeschaut hat. Und die Frage ist, wie schauen wir Gott an? Schauen wir ihn mit Liebe auch an? Folgen wir ihm nach? Wissen wir das wirklich oder nicht? Und man könnte auch im Grunde es gibt mehrere Sichten, das ist vielleicht diese Zuschauersicht, und jetzt wird es interessant, weil jetzt auch die Sicht von denjenigen kommt, die Jesus schon nachfolgen. Also im Grunde, Petrus fragt dann auch noch ganz erschrocken, aber wie ist es mit uns? Wir haben doch alles aufgegeben. Haben wir es jetzt geschafft oder haben wir es jetzt erreicht? Das ist vielleicht auch eine Frage, die in dem zu kommen könnte. Und Jesus sagt, ich versichere euch, jeder, der sein Haus und seine Geschwister, seine Eltern, seine Kinder und seinen Besitz zurücklässt, um mir nachzufolgen und die rettende Botschaft von Gott weiterzusagen, der wird schon hier auf dieser Erde alles 100-fach zurückerhalten. Und das ist sehr interessant. Was ich in meinem Leben immer wieder gemerkt habe, ist tatsächlich, dann, wenn ich die Dinge losgelassen habe, sind sie auf einmal zu mir gekommen. Ich habe oft krampfhaft versucht, immer irgendwie was zu erreichen, sei es zum Beispiel eine Freundin zu bekommen oder sei es darum, irgendwie einen Job zu bekommen oder sonst was. Und ich habe immer wieder gemerkt, immer wenn ich da krampfhaft danach suche und mein ganzes Glück daran hänge, irgendwie klappt es dann oft gar nicht. Und als ich es dann losgelassen habe, als ich gedacht habe, so, es soll kommen, wie es kommt, und ich bin schon glücklich, ich darf jetzt schon glücklich sein, auch ohne Job, auch ohne Frau, auch ohne dies, das, auf einmal kamen dann diese ganzen Möglichkeiten und ganzen Chancen auf. Und man sieht es nicht nur jetzt in meinem Leben, sondern auch in der Bibel sieht man es auch immer wieder. Vielleicht kennt ihr die Geschichte von Hiob. Dem wurde auch von Gott alles genommen. Und das ist auch so eine Frage, die ja dann oft auch aufkommt. Warum lässt es Gott zu, Die wird, finde ich, im Buch Hiob ganz schön beantwortet. Und auch da sieht man seine Treue. Ihm wurde alles genommen und er hat trotzdem auf Gott vertraut. Und am Ende hat er alles sogar mehrfach zurückbekommen. Und das ist wirklich was, das kann ich nur bestätigen aus dem eigenen Leben. Und jetzt ist die Frage, was für Konsequenzen hat es? Wenn ich das weiß, wenn ich wirklich das glaube, dann muss ich nicht mehr nach Macht streben. Dann muss ich nicht mehr nach Bedeutung streben. Dann muss ich auch nicht mehr jedem allen gefallen wollen. Dann kann ich auch hier zum Beispiel von der Kanzel Dinge sagen, die ich normalerweise aus Angst nicht sagen würde, weil ich vielleicht denke, dann würde ich den einen oder anderen verletzen oder dann würdet ihr mich steinigen. Jesus sagt, oder Paulus sagt selber, wenn wir noch Angst vor den Menschen haben, dann können wir nicht das reden, was Gott eigentlich von uns will. Und wenn wir noch Angst haben, wenn wir das nicht glauben, dann werden wir immer wieder den anderen missbrauchen. Und dann werden wir uns selber missbrauchen, weil wir wollen von dem anderen immer wieder das bekommen. Wir wollen immer wieder gesättigt werden von dem anderen. Wir werden dann Macht ausüben. Wir werden dann den anderen benutzen. Wir werden uns selber missbrauchen. Wir werden Dinge tun. Wir werden Ja sagen, obwohl wir vielleicht Nein meinen. Wir werden über unsere Grenzen hinausgehen. Wir werden auch manchmal zu wenige Grenzen setzen und uns komplett aufbrauchen, in Burnout reinkommen. Das sind alles Punkte, die passieren, wenn ich nicht mein Herz ganz an Gott hänge. Und ich sage sogar, dass alle seelische Not davon auch abhängt. Wenn ich wirklich das weiß, dann kann ich glücklich sein. Egal wie die Umstände sind, dann kann mich jemand beleidigen und ich weiß trotzdem, ich bin wertvoll. Dann kann man mich steinigen und ich habe trotzdem Frieden, weil ich weiß, Gott ist meine Sicherheit. Und ich weiß, wo ich hinkomme. Dann kann mein liebster Freund, meine Tante, wer auch immer, kann jeder sterben, weil ich weiß, auch davon hängt nicht mein Glück ab. Und das ist was, was wirklich frei macht, was am Ende uns auch die Angst nimmt. Angst und uns auch letztendlich zu dem werden lässt, wer wir wirklich sind. Dass wir so leben dürfen, wie Gott uns auch berufen hat, weil das ist das. Angst lähmt uns. Angst führt dazu, dass wir nicht wir selber sind, sondern dass wir anderen gefallen wollen, dass wir uns verstellen, dass wir ja nicht authentisch sind. Und das schaffen wir alles durch Jesus. Und letztendlich, dann können wir wirklich auch andere frei lieben, weil dann tue ich die Dinge nicht mehr, um irgendwas zu bekommen. Dann habe ich keine Erwartungen mehr an den anderen und bin auch nicht mehr enttäuscht, sondern dann weiß ich, ich habe schon alles. Das ist eine ganz andere Bedingung. Dadurch kann ich auch geben. Dadurch muss ich nicht warten und hoffen, dass jemand mich fragt, zum Beispiel, wie es mir geht, dass ich mich dann gesehen fühle oder dass jetzt immer Menschen nett zu mir sind, sondern dann weiß ich, meine Sicherheit hängt nicht davon ab. Ich kann trotzdem, auch wenn der andere nicht nett zu mir ist, auch wenn der andere sich nicht nach mir erkundigt, ich bin trotzdem wertvoll und ich kann trotzdem für den anderen da sein. Und das ist eine ganz andere Voraussetzung, die man dadurch dann bekommt und auch hat. Und das macht wirklich frei. Und ich habe euch so ein paar Leitfragen mitgegeben, wo man auch ganz gut erkennen kann, woran man denn sein Herz hängt. Weil meint ihr, der reiche Jüngling hat gewusst, dass sein Herz an dem Reichtum hängt? Was meint ihr? Meint er, er hat es gewusst? Okay, also du meinst, du denkst schon, ja? Ich glaube,
zum Schluss hat er es schon gewusst.
Zum Schluss, ja, genau. Ich denke nämlich auch, dass er es am Anfang gar nicht gewusst hat, dass ihm das gar nicht bewusst war. Jesus sagt ja auch, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was wir tun. Das sind alles, das, was ich euch gesagt habe, sind alles unbewusste Prozesse. Das sind Dinge, da muss man wirklich sich mal Zeit nehmen und drüber nachdenken und auch sich immer wieder mal fragen, wozu tue ich die Dinge, die ich tue? Das sind nicht Sachen, die werden einem nicht immer sofort bewusst, sondern die kommen dann erst mit der Stück, mit der Zeit hoch. Und da helfen eben auch die Fragen. Und Gott möchte uns eben auch diese Sachen immer wieder zeigen, durch ganz unterschiedliche Sachen, zum Beispiel auch durch Träume oder durch andere Dinge. Aber das wäre nochmal ein Thema für sich. Auf jeden Fall die erste Frage ist, die man sich mal so stellen kann, die ganz pauschal ist, ohne wen oder was könnte ich denn nicht leben? Das ist schon, glaube ich, eine krasse Frage, die auch schon sehr existenziell reingeht. Dann die nächste Frage ist zum Beispiel, wovor habe ich Angst? Das zeigt auch, dass das, wovor wir Angst haben, das ist das, was wir, Angst zeigt ja immer, wir wollen was nicht verlieren. Und das heißt auch, da häng ich dran. Wenn ich nicht an etwas hänge, dann habe ich auch keine Angst mehr. Woher nehme ich meine Energie oder meine Kraft? Und das war zum Beispiel bei mir, ich habe gerne viel gegessen, weil ich immer dachte, vom Essen kommt meine Kraft und meine Energie. Und das ist auch jetzt teilweise noch manchmal bei mir im Denken drin, aber ich merke, es ist nicht so. Und dieses Denken kann auch zum Beispiel zu Übergewicht führen, wenn man so denkt. Weil dann muss ich immer was essen, damit ich Kraft und Energie habe. Also da gibt es so einen Spruch, ein leerer Sack Stroh fällt leicht um oder sowas. Vielleicht kennt ihr das, dass man morgens auch immer schön viel essen soll. Und tatsächlich ist es gut, wenn man morgens viel isst oder auch es hilft einem. Aber man muss auch nicht davon abhängig sein. Wenn es mal nicht geht, dann geht es auch nicht. Und das habe ich gemerkt, man kann auch so arbeiten, auch ohne immer zu essen zu haben. Genau, was ist mein Ziel im Leben? Und da ist auch die Frage ganz spannend, dieses Wenn, Dann. Vielleicht kennt ihr das, dass ihr euch mal denkt, dann, wenn die Kinder aus dem Haus ausgezogen sind, dann geht es mir gut. Wenn ich mein Abitur habe, dann bin ich glücklich. Wenn ich den Beruf habe, dann läuft das alles. Wenn mein Partner doch nur so und so wäre, ja, dann wäre alles gut. Wenn die Kinder nur so und so wären, dann. Wenn der Chef nur so wäre, wenn die Arbeit nur so wäre, dann. Und das ist auch sehr interessant, wo man sieht, da macht man auch sein Glück von den Umständen abhängig. Und das brauchen wir tatsächlich nicht. Und die Frage auch zum Beispiel, wohin investiere ich meine Zeit oder mein Geld? Das ist auch eine spannende Frage, das mal zu analysieren und zu schauen. Und die letzte Frage, zum Beispiel, was betrübt mich eigentlich gerade? Was ist das, was mich gerade traurig macht? Wo ich nicht von wegkomme? Da ist auch mangelnde Vergebungsbereitschaft. Vergeben heißt auch loslassen. Das ist auch ein Prozess von Loslassen. Und das heißt im Grunde, wenn ich nicht loslassen kann, dann hänge ich noch an dieser Verletzung, an diesem Problem, an dieser Enttäuschung vielleicht. Und ich habe euch noch zum Nachdenken noch ein kleines Lied mitgebracht. Das ist auch, wenn dich das jetzt im Herzen irgendwie bewegt und du merkst, jawohl, das sind Dinge, die müssen raus, die will ich einfach Gott geben, dann will ich euch jetzt auch während dem Lied die Möglichkeit geben, oder auch, man kann das Lied auch als Gebet nutzen. Das umschreibt so ein bisschen eigentlich die ganze Predigt nochmal ganz gut. Man kann es auch als persönliches Gebet nutzen oder einfach zum drüber nachsinnen nochmal. Wenn ihr auch die Fragen haben wollt, kommt gerne auf mich zu. Die kann ich euch dann auch gern zukommen lassen.